Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM am Set. Wir sind heute in Österreich und ja, wir treffen hier in Österreich mehrere Pioniere. Der erste Pionier, den wir treffen, heißt Fabian. Und Fabian ist der Erfinder eines kleinen Elektromotors, den man an ein normales Fahrrad bauen kann. Und dann wird das zu einem Rennmobil und man fühlt sich wie Lance Armstrong. Ich sitze gerade auf so einer Karre.
Wir sind hier in Kärnten, bei Villach, in der Nähe der italienischen Grenze, muss man schon sagen. Wir sind hier mit einem Mann verabredet, der hier neben mir sitzt, der aber auch gar nicht aus Österreich kommt, sondern der hier gestrandet ist. Er ist eigentlich gebürtiger Bayer, nämlich Fabian Gutbrot.
Hallo.
Fabian, hallo. Es gibt diesen Spruch, die Segel setzt man nicht mit Worten. Und das beschreibt eigentlich, dass wenn man etwas erreichen will, wenn man etwas verändern will, wenn man etwas tun will, was noch nicht da ist, muss man es ausprobieren. Ja, ist ja in vielen Köpfen verboten, ausprobieren nicht, erstmal gucken, was die anderen machen. Die es dann doch tun, die etwas ausprobieren und damit erfolgreich sind, nennt man ja Pioniere. Ich würde sagen, dich kann man als Pionier bezeichnen. Du bist ein ehemaliger Mitarbeiter von Volkswagen aus Deutschland, der hier nach Kärnten gekommen ist aufgrund eines Studiums. Aber dass wir mit dir hier sprechen, hat mit diesem Fahrzeug hier hinter uns zu tun. Das ist nämlich dein altes Fahrrad. Und dieses alte Fahrrad, das haben wir schon benutzt. Also ich habe es schon benutzt und bin hier die Berge hochgestochen, obwohl ich gar nicht so super fit bin. Aber du hast etwas erfunden, über das wir reden wollen, nämlich ein Elektromotor mit dieser Batterie, die aussieht wie eine Trinkflasche. Und wenn man das beides so zusammenbringt, dann kann man aus der letzten Gurke nicht nur einen schnellen Fahrrad machen, sondern auch einen leichten Lance Armstrong Light, ich in diesem Fall. Darüber wollen wir reden. Du hast ein kleines Unternehmen aufgezogen, du wächst sehr, sehr schnell. Und die Idee ist eben, wenn man mit elektrischer Energie Fahrrad fahren möchte, dann braucht man sich nicht ein Elektrofahrrad kaufen. Man kann sein altes Fahrrad oder mehrere Fahrräder einfach pimpen, sage ich mal. Und das finden wir so spannend, dass wir gesagt haben, diesen Pionier, den besuchen wir. Habe ich das alles so richtig zusammengefasst?
Ja, durchaus, durchaus. Ob ich jetzt wirklich als VW-Mitarbeiter durchgehe, das stellt sich noch in Frage, aber nichtsdestotrotz. Ja.
Okay, aber dann vielleicht mal eine kurze Abriss deiner Biografie. Du hast schon bei Volkswagen gelernt.
Ja, richtig. Also Kfz-Elektriker gelernt, in Deutschland draußen, eben auch am Eltern- oder am Standort des Elternhauses Ebersberg draußen.
Ja.
Und von dort aus dann eigentlich nach München und in München dann irgendwann beschlossen, jetzt muss ich studieren anfangen.
Okay.
Und dann halt tatsächlich, wie du selber schon richtig gesagt hast, eben ein bisschen weiter weg von daheim wäre nicht so schlecht. Deutschsprachig wäre noch ganz gut. Und nachdem ich vielleicht so ein bisschen schon gekannt habe vom Motorradfahren, habe ich dann gesagt, ja, das ist eh nett, warum nicht auch dort?
Hier sind Kurven.
Hier sind Kurven, das auf jeden Fall. Berge, Seen, das gibt's alles schon. Ja. Und vor allem eben jetzt auch die Fachhochschule, die hier jetzt eben den Mechatronikstudiengang angeboten hat, war unglaublich. Also muss ich gleich mal ein großes Lob aussprechen. Also die haben das wirklich toll gemacht von Anfang an. Mhm. Und so bin ich eigentlich hergekommen und hier geblieben. Jetzt halt mit der Firma letzten Endes gebunden an diesen Standort.
Okay.
Ohne dass das jetzt Reue ausdrücken soll. Also ich bin wirklich froh, dass ich hier bin.
Du hast auch hier vom österreichischen Staat Unterstützung bekommen.
Das ist richtig. Also nicht vom Staat letzten Endes gab es hier ein Inkubatorprogramm.
Ja.
Das gibt es allerdings in allen möglichen Bundesländern, gibt es in Deutschland ja ganz genauso. Das soll einfach junge, ich sage jetzt mal in dem Fall speziell Akademiker dabei unterstützen, eben aus einer, ich hoffe mal meistens kreativen Idee, auch tatsächlich ein Geschäftsmodell zu entwickeln.
Ja.
Und wenn es weitergehen soll, dann tatsächlich auch Prototypenbau und eben die Erstserie zu verwirklichen. Also da wurde mir wirklich auch unter die Arme gegriffen, in dem Fall jetzt eben vom Bildgründerzentrum. Mhm. Was hier in Klagenfurt stationiert ist, auch hier wieder ein großes Lob. Also es war wirklich eine tolle Hilfe.
Okay, vielleicht zu dem Beruf, den du gerade genannt hast. Viele können dabei bereits was mit anfangen, die älteren Semester nicht. Die sagen, wieso, Kfz-Mechaniker kenne ich, der macht auch was mit Auto. Mechatroniker, was ist das?
Ja, es gab früher den Kfz-Mechaniker und den Kfz-Elektriker. Ich war sogar der Letzte aus meinem Schlag, wenn man das so sagen darf.
Ja.
Ach, mir kam dann nur noch die Mechatroniker. Das hat einfach den Hintergrund in den Fahrzeugen, ist einfach immer mehr Elektronik.
Ja.
Man kann es nicht mehr wegdenken und deswegen gab es dann eben diesen Umbruch eben in der Kammer damals, wo wir gesagt haben, es gibt keinen reinen Mechaniker mehr, das Hirnverbrannt, braucht man nicht.
Ja.
Und der reine Kfz-Elektriker an sich von damals, der ist halt dann im gleichen Zuge ausgestorben, wo man gesagt hat, jetzt können die Leute tatsächlich auch einen Fehlerspeicher auslesen, jetzt wissen sie, was ein Glühlampe ist. Gell?
Ja, okay.
Dann können wir das auch zusammenlegen. Ja.
Okay, aber du hast angefangen, dich zu bemerken, okay, im Bereich Elektronik, da möchtest du mehr arbeiten. Was hat dich dazu gebracht, Fahrräder zu elektrifizieren? Also E-Bikes gab es damals ja auch schon. Was war die Idee, das selber zu machen, neu zu machen, was Eigenes zu machen? Wo hast du eine Lücke gesehen? Warst du immer schon ein Tüftler und es hat sich ergeben? Oder war es konkret auf der Suche, ich möchte mal selbstständig sein?
Nee, also das Selbstständigsein war damals überhaupt noch nicht im Kopf. Ich war eigentlich immer im Dienstnehmerverhältnis und eben während der Studienzeit habe ich mir überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt irgendwann mal eine Firma gründen möchte oder was. Es war allerdings nicht ganz so, wie du gesagt hast, es gab da schon E-Bikes, klar.
Ja.
Aber es war zu dem Zeitpunkt war wirklich noch ein E-Bike, 30 Kilo, Bleibatterien, unfahrbar, Oberschirch, also wirklich optische...
Oberschirch, ich muss ich übersetzen, das war wahnsinnig hässlich, kann man nicht fahren.
Danke.
Das ist ein österreichisches Wort bereits.
Ne? Ja, kann sein. Ja. Mittlerweile habe ich den Dialekt ja doch schon so ein bisschen hinten.
Wann war das? Von welcher Zeit sprechen wir?
Wann habe ich dann angefangen zu studieren? 2008, glaube ich, war das. Ja, okay. 2008 rum, ja.
Ja.
Wie gesagt, gegeben hat es das damals schon auch, aber eben jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ich kaufe mir sowas, also gerade als Student, nicht bloß aus finanziellen Gründen, sondern auch einfach, weil es nicht cool war. Mhm. Sagen wir es einfach mal so.
Okay.
Und da war dann halt die Überlegung, nachdem ich trotz allem eben fast alles mit dem Fahrrad gefahren bin, vor allem Kurzstrecke und trotzdem so voll gewesen bin,
dass ich gesagt habe, weil es hier diesen hier auch geht, ne?
Muss richtig. Also, ja? Allein auf den, ich glaube, 3,5 Kilometer, was das damals für mich gewesen sind, um in die Fahrt zu fahren, hatte ich halt 4 richtig harte Anstiege mit drin.
Okay.
Wo ich gesagt habe, wenn ihr da jetzt wirklich aufvertret, du bist eh immer schon ein bisschen spät und dann kannst du natürlich auch nicht so ganz chillig da auffahren. Mhm. Dann sitzt wieder im Hörsaal drin und schwitzt und macht dann Durst.
Der verschwitzte Bayer sitzt hier in Österreich und transpiriert.
Ja, genau.
Das braucht kein Mensch. Okay, und da hast du dir was überlegt. Oder warst du immer schon Schrauber auch?
Ja, eigentlich war das immer so ein bisschen eben mehr Hobby als jetzt wirklich Beruf. Aber im Endeffekt, ich habe damals an Vespa rumgeschraubt. Ich habe sehr viel im Modellbau auch gemacht. Also tatsächlich eben lustigste Sachen, die man heute vielleicht jetzt als, keine Ahnung, Drohne zum Beispiel, habe ich damals schon versucht zusammenzubauen. Ich habe alles Mögliche.
Okay, und ihr stellt was konkret her?
Ganz konkret ist jetzt das Hauptprodukt tatsächlich der Eddy, der jetzt auch hier im Hintergrund ist, was du schon probieren konntest. Genau.
Erklär mir doch mal ganz einfach, was kann der Eddy, was ist der Eddy und was kann man mit dem Eddy machen, wenn man ein normales Fahrrad besitzt?
Der Eddy ist grundsätzlich ein Nachrüstsystem, was eben für jedes Fahrrad geeignet ist, um daraus dann letzten Endes ein Pedelec zu machen, ohne dabei aber zu sagen, ich habe ein komplettes E-Bike draus gemacht. Mhm. Ist halt einfach oft immer dieser Kompromiss, wo man sagt, ich weiß zwar, ein E-Antrieb ist cool, der hilft mir, der ist nett und schön, aber so ein richtiges E-Bike, das hat halt 25 Kilo plus.
Kostet sehr viel Geld.
Kostet sehr viel Geld. Braucht einen zusätzlichen Stellplatz. Was mache ich denn mit meinem alten Radl? Da sind ja so viele Punkte mit dabei, die wir halt jetzt tatsächlich mit so einem Nachrüstsystem abgrasen können. Mhm.
Dann mache ich das jetzt mal auf. Ist ein bisschen wie Weihnachten. Okay, und hier sehe ich dann, okay, das ist wahrscheinlich, wie man es macht, wie man es anbaut, wie es geht. Das halte ich jetzt mal hier so rein. Aha, da sind ja Beispiele. Man kann auch auf eurer Homepage hin, wird ein Video natürlich auch
gezeigt. Unbedingt, das ist mir sogar sehr recht, wenn die Leute sich tatsächlich ein bisschen mehr eben damit beschäftigen, dass sie sich mal eben die ganzen Montagevideos anschauen.
Genau.
Es ist halt einfach schwierig, beim Nachrüstsatz jetzt alle möglichen Fälle abzudecken.
Hier sind wir in der Werkstatt, ne?
Ja, im Montageraum, wenn man so möchte.
Kann man sagen, hier hat alles angefangen?
Nein. Angefangen hat es tatsächlich noch in einer privaten Wohnung in Landskron draußen. Das ist schon lange, lange her.
Okay. Das ist jetzt ein Museum. Gut, das sind also die drei Komponenten, die ich erkennen kann. Das ist der Akku, ist klar.
Ne? Genau. Dann steckst du jetzt in deinen Getränkehalter rein. Ja.
Okay.
Du musst sehen, da geht es eh bloß in einer Position wirklich zum Einführen.
Klar. Ja,
so, da muss man ihn sollte einfach an, das ist automatisch, wenn er drin ist.
Okay.
Ganz gegen den Uhrzeigersinn ist aus. So wie beim Lautstärkenregler beim Auto.
Aus.
Dann ist er aus, dann liegt er nie an.
Okay.
Du kannst treten, wie du lustig bist. Und wenn du dann
Unterstützung brauchst, dann ist es ein Fahrrad.
Dann ist es ein Fahrrad, genau.
Okay.
Und wenn du dann sagst, du kommst an Steigung und Unterstützung brauchst, ja, dann einfach oben auf dem Dingsbums zum Beispiel Stufe 1. Also es sind insgesamt 5 Stufen.
Ja. So, dann habe ich hier, was ist das?
Das ist das Reiseladegerät, das ist jetzt immer im Set mit dabei. Ich bin immer so frech und packe das auch gleich aus, damit man da weiß, um was es geht. Im Endeffekt ist es genau das gleiche wie jetzt auch beim Getränkehalter unten. Du hast eben hier diese standardisierte Schnittstelle und einfach bloß eine LED, die dir eben den Ladevorgang anzeigt.
Genau, da kommt das Kabel rein. Und wenn man mal in der Eisdiele ist, sagt man, kann ich mal kurz mein Handy laden, lädt aber eigentlich das.
Richtig.
Und braucht dann eine Stunde pro?
50 Watt hast du jetzt Ladeleistung mit diesem Reiseladegerät. Also kannst du dann eigentlich sagen, ein Drittel pro Stunde kannst du eigentlich wieder aufladen.
Okay, das heißt, in 3 Stunden ist das Ding voll.
Genau.
Hinterm Tretlager wird gemessen die Trittfrequenz, dann setzt das Gerät eben ein, wenn die stimmt.
Genau. Okay. Also so wie du jetzt hier siehst, da ist auch nochmal der Sensor eben für die Geschwindigkeitserkennung mit dabei. Ja. Wir haben eben hier immer nochmal mit dabei die Kettenblattschrauben, falls jemand tatsächlich eben nicht die Standard-Stahlschrauben mit drin hat.
Okay.
Das ist einfach für alle Eventualitäten schon mal das Wichtige.
Das ist etwas, was vom Tretlager nach unten abgebaut wird. Ne? Das ist die Platte dazu, oder?
Genau. Also das packe ich jetzt auch nochmal aus, weil es doch relativ entscheidend ist. Im Endeffekt hast du jetzt hier bei dem Ding, hast du einmal eben die verschiedenen Ärmchen, die mit dabei sind.
Das ist die Anbauplatte.
Genau, das ist eigentlich jetzt diese standardisierte Schnittstelle, die so oder so, egal ob man das jetzt eben über die Carbonärmchen macht im Tretlagerbereich oder dann über diese Platte, die man normalerweise dann eben anstelle des Seitenständers montiert.
Also diese Arme halten das ganze System?
Jawohl.
Das ist aber ganz schön stabil, oder?
Die Arme sind in der Belastungsrichtung optimal geeignet.
Ja.
Solange man hier einen relativ breiten Flansch vom Tretlager hat, das sind ja alle Schraublager, funktioniert das tadellos. Wo es problematisch wird, ist bei sehr kleinen, sehr schmalen Flanschen.
Ja.
Deswegen haben wir jetzt eben bei diesem Schweizer Set diese Stahlärmchen mit dabei, die wir optional mit anbieten.
Die sind, wie gesagt, dann auch in der Scherbelastung absolut stabil, aber schauen halt nicht mehr ganz so schmuck aus. Gell?
Genau, gut, da wird es dann dran, das heißt, das ist praktisch, daran wird es wie, das ist der Träger quasi, ne? Damit geht genau. Das.
Okay. Und dann haben wir eigentlich nur diese eine Hauptverbindung, die jetzt hier von der Antriebseinheit runtergeht zum Getränkehalter. Der Getränkehalter ist ja eh standardisiert. Im Regelfall gibt es sogar 2 Befestigungspunkte im Rahmen. Dann ist das überhaupt kein Thema. Und eben dieses Sensorkabel, was jetzt einmal hier zu dem Kurbelsensor geht, den man leider an der Stelle jetzt schlecht sieht. Und dann haben wir auf der Hinterachse haben wir hier eben nochmal den Geschwindigkeitssensor verbaut. Ja. Den brauchen wir halt einfach, dass wenn der Antrieb nicht eingeschaltet ist, dass wir trotzdem wissen, wie schnell wir fahren. Ja. Und wenn er sich dann zuschalten sollte, dass er eben mit der richtigen Drehzahl auch einkoppelt.
Also ich nehme es so ab, wenn ich wechseln möchte, klack, und kann es auch so wieder dran machen. Dann muss ich den Imbus hier nehmen, hier rein. Und gut ist.
Wenn ich bestellen sollte bei euch, ja, als Kunde, wie lange muss ich warten, bis ich mein Paket bekomme?
Ich sage jetzt mal vorsichtig, ganz aktuell sind wir bei ungefähr 2 Wochen Lieferzeit. Ja. Das variiert halt ein klein wenig. Wir haben einfach ein Kontingent von 50 Antrieben, den wir die Woche selber fertig machen können.
Okay.
Und jetzt, wenn halt das Wetter mal wieder schön ist, werden es manchmal mehr Bestellungen, manchmal weniger Bestellungen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt sagen, ich mache das mal selber.
Okay. Wenn das ist halt der Ingenieur, ne? Ist klar. Der weiß auch, wie man die Deckel wieder zubekommt.
Das ist einfach die Erfahrung.
Ist klar.
Heute bist du Mitbesitzer, du hast ja noch einen Kollegen dabei, einen Partner, einer Firma mit 8 Mitarbeitern, kann man sagen. Sehr schnell gewachsen im letzten Jahr zum Beispiel auch.
11 Mitarbeiter.
Mitarbeiter.
Nächsten Monat dann wahrscheinlich 12, ja.
Ja, genau. Ich hoffe, wenn wir mit diesem Beitrag durch sind, die Gesendet sind, dann 15 brauchst. Wie heißt die Firma und wo finden wir sie?
Die Firma ist die GP Motion GmbH.
Was steht GP?
Wir wollten, also GP steht tatsächlich für die Anfangsbuchstaben der Nachnamen, in dem Fall Gutbrot und Pucher.
Ja.
Und wir wollten ursprünglich mal das MotoGP mehr oder weniger mit reinnehmen, aber das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach.
Okay, das verstehe ich. Okay. In Berlin ist ja ein Trend, dass man eben die alten 80er Jahre Rennmaschinen fährt, die günstigen. Das könnte man theoretisch nachrüsten. Was ich daran sehr spannend finde, ich mag natürlich Fahrräder, klar. Ich habe auch verschiedenste, ich habe auch ein Lastenfahrrad, aber ich habe kein Elektrofahrrad, weil bei den Elektrofahrrädern, die es bisher gab, hat mich das natürlich immer fasziniert, dass es die Dinger gibt, die ziemlich auf Speed gehen. Also da gibt es ja Dinger, die sind dann ziemlich frisiert. Aber wenn der Motor alle ist, weil die Batterie Sende ist, dann kann ich das Ding nicht mehr bewegen. Und hier kann ich ganz normal fahren und in dem Moment, wo ich dann Power brauche, ich kann mir auch das System so zurechtlegen, dass ich habe mehrere Fahrräder, habe da unten diese Platten dran, wir kommen gleich dazu, und kann den Motor dann immer wechseln. Also ich kann meine Fahrräder, die ich habe, die kann ich einfach behalten. Das finde ich, ich muss mir keine neuen Fahrräder kaufen. Kommen wir mal zum Preis. Ein normales, klassisches E-Bike, was wir heute haben, was die klassische Unterstützung hat, was kostet das heute im Schnitt?
Ein bisschen
sportliches Ding, jetzt nicht so die letzte Oma-Gurke, sondern was auch ein bisschen mal einen Berg hochzieht und Mountainbike-mäßig rüberkommt.
Ich kann jetzt sagen, gerade bei uns hier beim Hofer, also beim Aldi, gibt es gerade ein Mountainbike um 1200 Euro.
Ja.
Das ist natürlich jetzt die untere Preiskategorie, aber ich denke mal, es funktioniert auch.
Ja.
Ist aber einfach total schwierig, sowas jetzt miteinander zu vergleichen. Wenn du denkst, es gab jetzt schon relativ lang eben von den verschiedenen Discountern auch E-Bikes zum Kaufen.
Ja.
Und wie viele Kunden haben wir, die sagen, ich habe ja so ein Teil, aber das ist jetzt nicht mal ein Jahr alt, jetzt kann ich den Akku schon nicht mehr nachkaufen. Vielleicht ist innen drin bloß ein Kabel abgefault oder irgendwie was, aber es möchte keiner angreifen.
Mhm.
Und das tut mir echt immer weh, wenn man dann sagt, die E-Bikes sind ja so grün, so ökologisch und was weiß ich. Und dann kaufen die Leute alle ein E-Bike, wo sie genau wissen, wenn da mal irgendwas kaputt ist, hilft mir kein Mensch mehr.
Ja.
Dann habe ich vielleicht ich sage jetzt mal sogar 800 Euro ein vollwertiges E-Bike gekauft.
Mhm.
Das mag am Anfang auch gut funktionieren, aber am Ende ist es dann irgendeine Kleinigkeit und du musst das gesamte Teil eigentlich weghauen, weil kein Mensch sich mehr darum kümmern kann.
Anders als bei klassischen Elektromotoren, die irgendwo im Getriebe hier Bereich verbaut sind, also im Tretlagerbereich oder hinten oder mit Akku, ist es ja hier so, das ist eine Androckrolle, ne, an den Reifen,
wie
ich das ganz früher natürlich kenne vom Velo Solex, wo das einfach auf den Reifen geht, vorne so ein Einzylinder, irgendwie 50 Kubik und so. Das ist doch im Grunde genau das, nur mit Elektroantrieb.
Das Reibrollenprinzip ist das gleiche grundsätzlich, ja. Also das gab es ewig schon, das wird es auch wahrscheinlich noch ewig geben. Das gibt es nicht bloß jetzt im Bereich von eben den einspurigen Fahrzeugen, sondern überall.
Ja.
Funktioniert ja auch ausgezeichnet. Was früher halt bei der Solix einfach das Problem gewesen ist, dass, ich meine, man kennt es sowieso jetzt am Vorderrad, man hatte einen mechanischen Hebel, wo man eben dann den Motor auf den Reifen niederdrücken musste.
Ja.
Und durch die Geometrieanordnung war es trotzdem so ausgelegt, dass wenn es halt jetzt zum Beispiel an den Berg hingekommen ist, das war noch feucht oder irgendwie was, dann hat der Motor tatsächlich auf dem Reifen angefangen zum Durchdrehen. Die haben spezielle Reifen verwenden müssen, die eben für diesen Motor geeignet waren. Das fällt bei uns alles weg.
Und gibt es auch eine Garantie?
Ja, natürlich. Wir haben ein Jahr Gewährleistung und ein Jahr Garantie auf die Produkte.
Ja.
Insofern 2 Jahre komplett sorgenfrei, aber wir sagen es immer mit dazu. Wir sind ja noch ein sehr, sehr junges Unternehmen. Wir sind echt darum bemüht, dass jeder Kunde ein glücklicher Kunde ist.
Ja.
Die Mundpropaganda ist halt einfach das und ich denke mal, wir leben davon.
Ja.
Deswegen auch so Kulanzfälle, wo wir einfach sagen, okay, klar, auf den Akku geben wir jetzt auch keine 2 Jahre Garantie wie kein Hersteller.
Ja.
Trotzdem tauschen wir das eigentlich fast immer so aus, dass der Kunde am Ende wieder sagt, boah, cool, ich habe einen neuen Akku oder ähnliches bekommen, dass da wirklich jeder glücklich ist.
Das ist ja alles draußen.
Na, wie ist es denn so, wenn man durch Dreck fährt, Schnee, Eis, Salz, wie ist das?
Ja, ich bin ehrlich gesagt immer wieder selbst überrascht, brutal robust das ganze System. Wir fahren das ja wirklich das ganze Jahr, im Winter genauso wie im Sommer.
Ja.
Und bei uns sind weder die Mitarbeiter noch irgendwelche Testfahrer sehr penibel, was das Putzen oder ähnliches angeht. Also teilweise schauen die Motoren aus, als wären sie schon 100 Jahre alt, ja, aber sie laufen.
Wenn das Ding mal länger gelaufen ist, schauen die Wicklungen im Regelfall danach aus, als wären sie schon aus dem Zweiten Weltkrieg, komplett voll mit Dreck und allem drum dran.
Ja.
Aber die Motoren laufen, das ist wirklich super. Also wir haben da Top-Qualität, glaube ich, und deswegen brauchen wir uns auch hinter den Großen gar nicht verstecken.
Ja, es gibt keine Ausfälle?
Na, ganz wenige. Also ich meine, klar, es gibt immer mal wieder einen Ausfall, aber selten jetzt bedingt dadurch, dass wir sagen, es ist ein Qualitätsproblem, sondern die meisten kommen eben durch schlechten Anbau.
Ich fasse mal zusammen, dieser E-Antrieb, der ist eigentlich für die Kundenklientel, die ein Fahrrad hat, von dem man sich nicht trennen müsse, aber auch aus emotionalen Gründen. Was man aber ab und zu elektrifizieren möchte, so kann man das System anstecken, dann benutzen, aber man kann es eben auch wechseln und das Ganze zu einem fantastischen Preis. Man muss aber auch ein bisschen Tüftler sein, ne?
Ja.
Oder? Um also es dann so anzubauen.
Tüftler ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist halt einfach beim Nachrüsten so, dass kein Rad dem anderen wirklich 100% gleich geht. Egal wie viele Videos wir jetzt mittlerweile online gestellt haben zu Montagen oder was, es kommt immer wieder vor, dass halt bei dem einen der Kettenschutz ein bisschen anders ausgeführt ist, dass das Tretlager irgendwie durch einen Carbonverbau noch anders ausschaut oder was. Es ist halt immer beim Nachrüsten so, dass man mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangehen sollte. Und bloß weil in der Beschreibung drin steht, von wegen bau das so an, muss man halt sich überlegen, wenn da halt jetzt der Schaltzug entlang geht, dann baue ich es halt in der Stadt so. Keine Ahnung.
Okay, wenn es mal verbaut ist, und ich bin handwerklich jetzt nicht ganz ungeschickt, es gibt ja auch Händler, die man da mal fragen könnte, die habt ja auch Partner und außerdem gibt es Videos, wo man sich das angucken. Aber wenn es mal verbaut ist, also jemand, der ungeübt ist, braucht dafür 1,5 Stunden?
Ich gehe mal davon aus, dass manche Leute sogar länger brauchen.
Okay.
Eben wieder die gleiche Thematik, je nach Fahrertyp. Wir haben ja Leute, die das auch jetzt eben komplett ich sage jetzt mal zum Beispiel bei Liegerädern verbauen, wo das Tretlager natürlich ganz vorne ist, wo die Originalmontageplatte eventuell nicht so zu verwenden ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber klar, also ein Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, ist in dem Bereich zwischen 1 und 2 Stunden bei der Erstmontage dabei. Ja. Haben wir auch schon Fälle gehabt, die länger dauern, haben auch Leute, die wieder kürzer gebraucht haben. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, also den Händlern sagen wir immer, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde wirst du schon brauchen.
Ja.
Wenn du einmal verkapiert hast, wie das Ganze funktioniert, ist es jetzt kein großer Aufwand.
Mhm.
Deswegen, wenn du jetzt sagst, ein richtiges E-Bike kaufen, ist meistens halt dann doch von irgendeinem namhaften Hersteller. Bei uns ist KTM ja in Österreich stark vertreten. Ja. Und es geht halt los bei, ich sage mal, 2000 Euro, dass du irgendwas hast, wo du sagst, das ist fahrbar und hat nach oben keine Grenzen. 8.000, 9.000 Euro.
Das sind aber dann schon Hightech-Geräte, mit denen man auch richtig Sport machen kann.
Natürlich, die sind super.
Die ziehen den Berg einfach dermaßen auch im Wald hoch, da freut sich der Förster nicht, will ich mal sagen.
Der Flussschaden ist vorprogrammiert bei so Sachen.
Sollte man eben auch deswegen auf gar keinen Fall machen. Aber das ist ja ein anderer Markt, nämlich man will alte Fahrräder unterstützen und damit weniger im Wald rumfahren, sondern mehr auf der Straße. Weil durch das andere Prinzip mit dem Reifen, wenn der Reifen jetzt voll zugeschlammt ist, dann ist es ja auch nicht richtig geeignet dafür, oder?
Ist suboptimal. Also wir versuchen jetzt auch gar nicht Werbung zu machen, dass wir im Downhill-Bereich irgendwie groß aktiv werden.
Ja.
Der ursprüngliche Gedanke war ja eigentlich mal, dass man Pendlern damit unter die Arme greift. Also Leute, die sagen, sie fahren jetzt, ich sage mal, 15 Kilometer in der Arbeit oder was, sind Steigungen mit drin. Das wollen sie halt tatsächlich jetzt nicht machen, wenn sie im Sakko durch die Gegend fahren.
Ja.
Für die ist das jetzt kein Problem. Gell? Ja. Auf dem Radlweg wunderschön. Wir haben ja genug Kunden von Infineon, die genau diese Thematik eben auch voll auskosten können. Ja. Aber es sind halt dann mittlerweile ganz andere Käuferschichten dazugekommen, an die wir am Anfang gar nicht so gedacht haben.
Was ich hier hinten sehe, vielleicht können wir auch noch mal drauf gucken, da hat jemand so ein ganz altes Fahrrad, wir rätseln, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut, ne?
Ja, ich denke sogar noch vor dem Zweiten Weltkrieg, wenn mich nicht alles täuscht.
Was hier noch nicht passt, ist die Bremse. Das ist nämlich die Bremse, die auch von oben so drückt. Da hast du Probleme, das zu verbauen, ne? Können wir vielleicht mal kurz zeigen. Also das ist ein sehr schönes altes Fahrrad, aus Stahl. Und da hat er sich das jetzt dran bauen lassen, der Kunde, oder?
Ja, genau, das ist das. Hier unten mit der Klemmplattenvariante, weil halt bei ihm ist es über die alten Tretlager-Varianten nicht so gut funktioniert. Aber auch hier wieder eben die klassische, was wir gerade gezeigt haben, eben die Ständeaufnahme, bloß von oben eben geklemmt.
Und wo ist jetzt wo misst man jetzt die Trittfrequenz?
In dem Fall ist es eine Sonderlösung von dem Kunden, der hat jetzt nur einen Gasgriff montiert.
Ah, hier.
Ja.
Das heißt, der regelt selbst?
Der regelt letzten Endes jetzt trotzdem über die Trittflasche die Leistung, aber er möchte einfach über den Gasgriff zuschalten können.
Also das hier, wie gesagt, Modell Zweiter Weltkrieg, ist unfassbar. Die Bremse hier vorne ist eher ein Imitat, aber wie gesagt, man würde damit hier nicht weit kommen, es wiegt zu viel, aber es hat auch nur diesen einen Gang. Aber mit diesem Ding, volle Leistung, 45 kann man schon 50 Kilometer mitfahren, ich finde es den absoluten Oberknüller. Ich muss los, ich fahre damit nach Deutschland. Und hier ist das Herzstück, nämlich der Motor.
Wie viel Leistung hat der? Kann ich das von außen irgendwie erkennen?
Das ist die Sportvariante mit 600 Watt.
Ja.
In der Schweizer Edition wird die im Vorfeld eben auf die 25 km/h limitiert. Das kann man ja ganz generell als Kunde immer machen.
Ja.
Dass man sagt, bei der Sportvariante gebe ich aus verschiedenen vorprogrammierten Programmen, also wir nennen sie halt jetzt immer Mappings, gebe ich dann einfach vor, das Ding darf maximal 25 gehen oder 30 gehen, gut, je nachdem, was der Kunde
hier möchte. Hier ist eine Elektronik drin, gehe ich von aus, ne?
Genau, also hier in diesem Block selber steckt sowohl eben die Leistungselektronik als jetzt auch der Mikrocontroller mit verschiedenen Sensoren.
Ja.
Das ist da drin komplett vergossen, deswegen auch absolut eben, wir haben ja heute
ein paar Wasserklärungen noch gehabt. Genau. Das heißt, wenn mal was nicht funktionieren sollte, nicht aufmachen, einschicken?
Kriegst gar nicht auf. Also du kannst zwar die Abdeckung runternehmen, aber unten drunter ist alles komplett, ich kann das auch noch mal ganz kurz zeigen.
Natürlich.
Du siehst, innen drin ist natürlich jetzt alles vergossen.
Und damit ist es auch schütterungssicher und so, ist einfach...
Richtig, also da gibt es keinen Wackelkontakt oder irgendwie was, das muss halt einfach für uns...
Mhm. Und wer baut das hier?
Die Elektronik letzten Endes wird jetzt von der Firma Semicor gemacht, die ist auch hier mit am Gelände, haben wir früher natürlich auch alles selber gemacht, aber da haben wir jetzt einzelne Partner eben, die das Ganze mit übernehmen, die das einfach professionell machen.
Und der Motor und dieses hier, woher kommt das her?
Der Motor ist auch ein Zukaufteil, das ist genauso wieder aus dem asiatischen Raum heraus. Ja. Der wird einfach nach unseren Spezifikationen gebaut.
Ja.
Und da sind wir jetzt sehr heftig, oder sagen wir mal sehr glücklich, dass wir mittlerweile eben einen guten Partner haben, der auch verlässlich eben die Qualität beibehält und nicht bloß beim Sampler guten.
Okay, verstehe.
Ja, das ist eine längere Geschichte.
Ja, ja. Aber man kriegt was Tolles und das wird aber dann gar nicht, so hätte man es gerne und dann kommen 500 Stück, die sind aber ganz anders.
Genau.
Ich bin mit dem Fahrrad jetzt gerade mal gefahren und hier geht es ja dann doch schon den Berg rauf. Und der Kamerawagen hinter mir, der hat gesagt, ey, wie ihr da hochgezogen seid. Ich war aber gar nicht außer Atem, ich bin auch nicht verschwitzt, sondern als ich es da mal abgestellt habe, habe ich gemerkt, oh, da kommt schon Leistung dahinter. Ich dachte schon, ich bin echt fit, aber so fit war ich dann doch nicht. Also das Geräusch, was erzeugt wird, der Motor macht ein Geräusch, machen ja alle Fahrräder, der hat mich beim Fahren selbst nicht gestört, weil der Fahrtwind in den Ohren war. Aber das sagst du auch, das ist das, wenn man das mal als Nachteil sagen will, Fahrradfahren hat ja auch, das Schöne am Fahrradfahren ist, dass es sehr leise ist. Diese Fahrräder bleiben auch leise, solange der Elektromotor nicht mitläuft. Mhm. Der läuft aber dann mit, wo du sagst, sonst höre ich meinen eigenen Atem, weil ich total aus der Puste bin. Also ich kann hier irgendwie, Großglockner liegt jetzt nicht direkt um die Ecke, aber da könnte ich hochziehen, habe eben diesen Elektroantrieb, da würde mich das gar nicht stören. Gibt es denn Leute, die sagen, ach, ich hätte mir das leiser vorgestellt und dieses Produkt deswegen nicht haben wollen, wegen des Geräusches?
Ja, gibt es natürlich auch. Es ist eigentlich in den Köpfen der Leute immer so, dass Elektro einfach leise ist. Ein Verbrennungsmotor macht Krach, der Elektromotor ist leise. Mhm. Aber das Prinzip des Reiberollenantriebs, das ist ganz generell eben nicht so. Mhm. Man hat hier, wie du selber gesagt hast, immer das Motorengeräusch mit. Und es gibt genügend Leute, die einfach sagen, ich fahre jetzt mit dem Radl irgendwo durch die stille Natur, so wie wir jetzt gerade eben wirklich toll auf dem Bankerl sitzen. Ja. Und wenn du da dann den Motor jedes Mal hörst, stört es sie. Keine Frage.
Mhm. Aber die anderen E-Bikes, die es gibt, wo du so ein Getriebe verbaut hat und was ist alles da, ist das denn leise? Doch auch nicht.
Doch, ich würde schon sagen, das geht in dem Bereich leise. Auch klar, man hört auch da wieder die Getriebestufen.
Das surrt auch vor sich hin. Es ist leiser auf jeden
Fall. Es ist leiser, ja. Mhm. Es ist nicht ganz zu vergleichen, weil jetzt zum Beispiel auch Yamaha hat unheimliche Bemühungen eben gemacht, dass ihre Mittelmotoren, die eben diesen Ruf hatten, von wegen dieses hohe Tinnitus-Pfeifen gehabt zu haben, die haben sie jetzt mittlerweile auch gut hingekriegt, dass sie wieder leiser sind. Und viele E-Bike-Hersteller gehen genau diesen Weg, dass sie lieber nochmal außenrum umschachteln und dass sie den Motor halt nochmal irgendwie dämmen oder ähnliches. Mhm. Klar, die werden dadurch immer größer und vielleicht auch ein bisschen schwerer. Manchmal ist auch wiederum schlecht jetzt für die Wärmeabfuhr. Da gibt es verschiedenste Thematiken. Wir gehen wirklich diesen pragmatischen Weg. Wir wollen ein möglichst simples System haben. Wir versuchen den Kunden auch wirklich klar zu sagen, du pass auf, selbst wenn du 100 Kilometer mit dem Radl fährst oder irgendwie was, nimm dir nur einen Akku mit, schalte den Antrieb partiell dann zu, wenn du wirklich sagst, das ist ein Gegenwind oder ich war pinkeln, ich muss wieder aufholen, was auch immer. Gell? Ja. Dann nimm das Ding her, ist überhaupt kein Thema, aber wenn du sagst, du
unterstützend.
Unterstützend. Es ist einfach ein Hilfsantrieb und es ist jetzt nicht irgendwie ein Motor, wo ich sage, mach da draus einen E-Roller.
Ja.
Auch wenn 600 Watt natürlich auf dem Papier toll klingen.
Ja.
600 Watt bei einer Energiedichte, jetzt sage ich mal von einem 200 Wattstunden Akku, dann bist du nach 20 Minuten platt, wenn das Ding voll laufen lässt.
Verschnaufpause.
Mein Akku ist alle.
Ach so, nur mein.
Okay.
Bisschen vorgewärmt.
Dann sieh mal, wo du bleibst.
Super. Zu diesen 600 Watt.
So ein Vollprofi-Fahrer, so ein Lance Armstrong oder Jan Ulrich, wenn der so ein Rennen hochjagt, ja, so Sticht oder Zeitfahren, hat der 600 Watt?
Beim Zeitfahren wird sogar kurzzeitig mehr erreicht. Ja.
Also wie lange kann der das?
Boah, da fragst du mir jetzt Sachen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich da gar nicht so der Rennradfahrer bin, aber ich glaube, Spitzenleistungen liegen über 1000 Watt.
Ja.
Das ist kurzzeitig beim Zeitfahren, aber bloß für 5-6 Minuten, glaube ich, möglich.
Ja. Und dann ist der ausgebaut.
dann machen die Muskeln im Regelfall zu. Also ein Normalsterblicher, ich sage jetzt mal ein semi-professioneller Fahrer, der kann keine 600 Watt auf Dauer leisten. Mhm. Das bringt er nicht zusammen. Also ein Normalsterblicher, so wie wir beide, würde ich jetzt mal behaupten, ist bei 100 Watt eigentlich schon gut bedient.
Ja.
150 Watt geht auch noch, aber dann ist eigentlich irgendwo auch schon die Sense, was man auf Dauer fahren kann.
Mhm.
Also in Sachen Leistung kommt der menschliche Körper einfach nicht an die Effizienz von einem Elektromotor ran. Das muss man so ehrlich sehen.
Ja.
Und auch vom Energiebedarf, wenn man jetzt denkt, wie viel jetzt eigentlich da drin ist, in dem Fall jetzt eben die 160 Wattstunden-Variante, gibt es noch als 200 Wattstunden-Variante, die dann eben auch die gleichen Abmessungen hat. Da müsstest du schon richtig viel reinschaufeln, damit du genauso viel Energie deinem Körper wieder zuführen kannst.
Du hast mir gesagt, es gibt eine Menge Kunden, die kaufen sich einen solchen Antrieb, aber zwei Platten, also für zwei Fahrräder. Das heißt, die wechseln dann den Motor zwischen den Fahrrädern, je nachdem, mit was sie fahren.
Ja, das System ist ja so aufgebaut, es ist eigentlich ein dreiteiliges System, wenn man so sagen. Es gibt ein Montagekit.
Okay.
Bei dem Montagekit ist eben der Getränkehalter mit der Anschlussstelle zum Akku dabei.
Das ist so, was wir hier sehen, ja.
Genau,
ja.
Sensoren, die Montageplatten, sowohl eben für Tretlagermontage als auch für die Ständermontage. Und dieses Kit kannst du natürlich separat auch bestellen. Das ist natürlich ein Bruchteil vom eigentlichen Anschaffungspreis.
Ja.
Aber dadurch, dass eben den Akku und den Motor ein paar Sekunden eigentlich vom Radl abnehmen kannst und ans nächste Rad anbaust, hast du die Möglichkeit, was du jetzt sagst, du hast mehrere Radl daheim, kaufst dir mehrere Montagekits, aber brauchst bloß einmal das ganze Set kaufen.
Genau.
Und schon hast du aus vier verschiedenen Radeln trotzdem alles eigentlich vollwertige E-Bikes eigentlich gemacht.
Mhm. Das Ding gibt es in der 25 km/h Variante, also Unterstützung bis 25 km/h. Und dann muss man 100% selber Gas geben. Und es gibt es mit 45 km/h Unterstützung.
Richtig, ja. Also wir bieten zwei Sets einfach an. Die 250 Watt Variante, die auch legal jetzt zum Fahren ist. Und ich sage es immer mit dazu, die Sportvariante, die wir halt leider, oder was heißt leider, zum Glück eigentlich zu, ich sage mal, 95% verkaufen, ist bei uns ja auch so nicht legal, ohne Kennzeichen, ohne Helm oder irgendwie was. Trotzdem wollen die Leute genau sowas haben.
Mhm.
Die ist offen, ohne Speedlimit, bis, ich sage jetzt mal, 250 km/h zu fahren.
Ja.
Und bietet halt 600 Watt, was tatsächlich jetzt für so einen kleinen Antrieb unheimlich gute Leistungsausbeute ist.
Du selber hast ein Fahrrad getuned, das lief theoretisch 140. Aber du bist nur bis 108 gekommen.
118, ja.
Weil dann der Reifen irgendwie komisch wurde, oder ist das so?
Ja, das ist schon richtig.
Du sitzt jetzt hier einigermaßen lässig. Das Unternehmen gibt es jetzt wie lange so in der Form?
In der Form eigentlich erst seit Juni 2015. Mhm.
Und es wuchs relativ schnell, nachdem die Mundpropaganda wirklich eingeschlagen hatte. Aber so erfolgsverwöhnt, wie das im Moment klingt, so einfach ist der Weg nach oben nicht. Du hast ja im Vorgespräch oft das Wort Schisser benutzt. Du bist jetzt nicht jemand, der gesagt hat, ich gehe zu meiner Bank oder Papi, gib mir einfach mal hier 50.000 Euro Startkapital, die man relativ schnell braucht, wenn man ein bisschen Maschinen kauft, CNC und was man alles eben so braucht. Du bist unterstützt worden, aber du hast dann auch eben gemerkt, Dinge hier in Österreich zu produzieren, eine Geschichte, aber es gibt auch Dinge, die man merkt, die können andere viel besser. Da muss man dann relativ schnell nach Italien, da muss man auch nach Asien fliegen und plötzlich bist du in so einem Business-Bereich, wo du denkst, huch, da steckt doch mehr dahinter. Kannst du das kurz mal zusammenfassen? Ihr macht ja jetzt nicht mehr alles selber hier in Villach. Ihr lasst euch auch Sachen anliefern, aber von denen, die ihr kennt. Du bist heute, du bist global unterwegs, so kann man sagen.
Klar,
ja.
Na, das kam halt einfach stückweise. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ziemlich schockiert gewesen bin, was man da eigentlich alles berücksichtigen muss, von Verzollung und von allem drum und dran. Der ursprüngliche Gedanke, oder so wie wir auch entstanden sind, war einfach ganz easy für mich. Wir haben die Sachen hier vor Ort gehabt, wir haben CNC-Maschinen da, wir haben Material da, wir haben eben, wie du selber gesagt hast, da Unterstützung letzten Endes jetzt hier von einem lokalen Partner, wo wir einfach gesagt haben, okay, ich setze mich hin, ich löte das zusammen, meine Zeit ist mehr oder weniger gratis, ich weiß am Ende, was Materialkosten gewesen sind und dann verkaufe ich das einfach.
Genau.
Das war nett, das war gut, das haben wir auch eigentlich 2014, wo wir das Teil das erste Mal eben vorgestellt haben, genauso gemacht.
Ja.
Aber dann ging's
kam auch gut an in der österreichischen Presse, muss man auch sagen. Ne?
Durchaus, ja. Also das Feedback war super und das hat mir auch immer den Rückenwind gegeben. Aber es kam halt der Punkt, wo man sich einfach mal entscheiden musste, macht man das jetzt vollwertig als Business? Macht man das wirklich so, dass man sagt, wir produzieren die Dinger bei uns im Haus, ich sage jetzt mal Haus Nummer 100 Stück und dann verkauft man das? Weil dann musst du natürlich richtig durchkalkulieren, wie viele Mitarbeiter brauchst du dafür? Ja. Wer steht denn wirklich an der Maschine? Der muss ja auch bezahlt werden. Die Maschine arbeitet zwar von alleine, aber im Endeffekt geht es darum, dass ja jemand auch dabei ist.
Mhm.
Einfach diese ganzen Sachen, die jetzt zwar im Business Case abgelegt sind. Ja. Also wir haben natürlich schon einen Businessplan erstellt für das Zeug.
Ja.
Aber diese ganzen diese ganzen Kleinigkeiten, die in Wirklichkeit aber ganz große Brocken sind, die hat man total unterschätzt.
Das heißt, da hast du eine Menge gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, allein in den ersten drei Monaten, wo klar gewesen ist, dass wir nicht bloß 100 produzieren müssen, sondern 300 produzieren müssen.
Weil da die Nachfrage plötzlich da war.
Genau, also wir haben ein Crowdfunding gestartet und haben eigentlich das Ziel mit 100 Antrieben sozusagen gehabt. Also das Ziel war 100.000 Euro Umsatz zu generieren.
Ich habe dieses Video auch gesehen. Und wollt ihr diese Idee umgesetzt sehen, das ist der erste Prototyp, das soll so aussehen, dann unterstützt uns, gebt uns was.
Mhm, genau. Richtig.
Und das lief so super, dass alle, dass du gesagt hast, oh, da liegen 300 Bestellungen vor, die würden das gerne am Jahresende haben. Ja, war das so?
Das ist eigentlich genau richtig. Ja. Wir haben am vierten Tag haben wir bereits mit über 100.000 Euro eben Umsatz. Also unser Ziel war eben diese 100.000 Euro Schwelle. Ja. Die hatten wir eigentlich am dritten Tag schon fast erreicht, am vierten Tag komplett drüber gewesen. Ja.
Aber dann Bringschuld, ne? Jetzt muss ich liefern.
Genau so schaut's aus. Und wir haben halt alle möglichen eventuellen Fälle abgedeckt zwischen 100 bis 200. Dann haben wir gesagt, ja, wenn es mal 300 sind, falls es 300 werden, ja, schauen wir mal. Ja. Aber im Endeffekt war das dann eben so kompliziert, dass du sagst, von den Zulieferern, gell? Ja. Können die denn tatsächlich auch auf die Schnelle die 300 liefern? Kriegen wir doch nochmal andere Konditionen? Mhm. Haben wir eine Möglichkeit, dass wir vielleicht nochmal mit jemand anders zusammenarbeiten? Weil dieser ursprüngliche Gedanke von wegen, wir machen alles selber, das ging dann einfach nicht mehr.
Genau. Du hast natürlich deine Freunde erstmal angerufen, ne, die du auch aus Studienzeiten kanntest. Sag mal, bei uns läuft es ganz gut, ich brauche noch ein paar Leute, die ein bisschen Ahnung haben von... von Elektronik, kannst du doch mal am Wochenende mitwickeln oder so. Das so war so, oder?
Richtig, genau so war es. Also ich habe es schon im Vorgespräch gesagt, teilweise Dreischichtbetrieb letzten Endes von der Früh von 7:30 bis am Abend um 12 haben wir einfach versucht, eben so viel es geht selber zu machen.
In der alten Dr. Oetker Fabrik?
Richtig, ja. Das ist ein Kellergewölbe, was eben auf dem Gelände vom Oetker gewesen ist. Ja. Da sind wir zum Glück auch schon davor gewesen. Also die Infrastruktur war schon eigentlich vollständig da. Aber klar, du musst neue Arbeitsplätze eben dann auch mit einem vernünftigen Arbeitsplatz irgendwie situieren, wie auch immer man es dann bezeichnet. Und eben diese ganzen Kleinigkeiten, wo du gedacht hast, du, wie wird denn das laufen? Es ist nicht jeder so gewesen wie ich oder jetzt auch wieder Thomas Pucher, der mit dabei gewesen ist. Ja. Du musst dir halt eigentlich mit einer richtigen Arbeitsanweisung, musst da Qualitätskontrolle machen, du musst so viel letzten Endes
eben deine eigene Zeit. Du musst auch die Leute motivieren, ne? Das musst du auch.
Absolut. Ja. Diese ganze Personalführung, das ist für mich alles neu gewesen. Ich meine, früher hat man vielleicht mal irgendwie einen Lehrling noch unter sich gehabt, wo man gesagt hat, um den muss man sich kümmern.
Ja.
Aber jetzt plötzlich eben verschiedene, 5, 6 verschiedene Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die teilweise was gemacht haben, was ich überhaupt nicht machen kann. Ja. Buchhaltung ist so ein Thema.
Okay.
Oder Marketing, das sind alles Sachen, die mich bisher, sag ich mal, nur peripher interessiert haben. Und jetzt plötzlich musstest du aber denen irgendwie den Weg vorgeben, musstest sagen, wo gehen wir denn hin? Wir haben jetzt jemanden draußen, der für uns echt gut verhandelt hat. Und
du da sprichst auch von draußen, wenn du mal nach...
Richtung Asien, ja. Ich möchte das halt nicht allzu deutlich hervorkehren, dass wir da ja doch gar nicht so schlecht jetzt mittlerweile aufgestellt sind. Aber es geht eigentlich bloß diesen Weg. Ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt versuchen, in Billiglohnländer zu gehen, ganz im Gegenteil. Ja. Aber der Materialzukauf ist genau da der Punkt, wo wir den Kunden was weitergeben können. Für Entwicklung und das ganze
Zeug. Aber es ist vor allem technisch sehr hochwertig. Das Produkt stimmt, was ihr dann
bekommt. Das muss dann stimmen. Darum geht es eben. Du kannst, wenn du mehr Geld ausgibst, kriegst du im Regelfall auch mehr Qualität. Mein ursprüngliches Denken von wegen immer günstig und wir schauen mal in Asien, sowas hat uns viel Geld gekostet.
Ihr seid auch mit Italienern am Start? Die bauen auch was für euch, oder?
Ja, also es geht jetzt mehr um CNC-Teile letzten Endes. Ja. Wir haben eben relativ viel von den Teilen bei uns im Haus gemacht.
Ja.
Aber das ist halt auch nicht machbar. Es sind 17 verschiedene Einzelteile.
Okay.
Wir sind dann den Weg eben über Spritzgussformen gegangen, wobei sich das meistens auch erst ab einer höheren Stückzahl eben rentiert. Aber da haben wir auch super Support bekommen. Also eigentlich in fast allen Bereichen, muss ich sagen, sind wir glücklich durchgestartet. Wir haben zwar viel Lehrgeld gezahlt, aber mittlerweile sind wir so gut dabei aufgestellt, dass ich einfach mal sage, wenn wir jetzt ein neues Produkt bringen würden oder irgendwas, dann sparen wir uns einen ganzen Haufen. Und das war eben dieser Lernerfolg.
Das sind die Erfahrungen. Wie fühlt sich das an, Pionier zu sein? Du bist ja ein Kleinunternehmer mit 11 bis 12 Mitarbeitern. Das wäre alles ja auch nicht ohne das Netz möglich, weil man schneller kommunizieren kann. Man macht ja auch mehrere Sachen. Man macht Entwicklung, man macht ein bisschen Marketing. Man muss sich auch um Arbeitsschutz, Gewerkschaft, Versicherung, den ganzen Quatsch muss man auch noch auf der Uhr haben. Eigentlich willst du ja tüfteln, eigentlich willst du ja schrauben, neue Produkte entwickeln. Wie ist das so? Ist das so, wie man sich das vorstellt? Oder denkst du manchmal, wenn du im Bett liegst, oh Gott, das schaffe ich alles nicht?
Ja, also der letztere Punkt ist durchaus ein Standardprozedere. Also von Hautausschlägen wegen Stress und über allen möglichen anderen Sachen, das kommt dazu. Also ich möchte das auch gar nicht schönreden, wenn man relativ schnell wächst und wir sind schnell gewachsen, dann kommen einfach Bereiche, die man nicht mehr alles überblicken kann. Am Ende verliert man dann sich so ein bisschen in einem einzelnen Problem und 10 andere stauen sich im Hintergrund auf. Und das ist natürlich alles zeitkritisch. Wir sind immer in dieser Bringschuld gewesen, wir haben fast alles über Vorbestellungen gemacht.
Ja.
Und jetzt haben wir ja auch noch einen Lieferzeitraum von ungefähr einem Monat. Ich meine, wenn es ausgestrahlt wird, sind wir hoffentlich mal unten bei einer Woche, aber mal schauen.
Ja, okay.
Letzten Endes ist es eben trotzdem so, dass du genau weißt, du musst was bringen. Ja?
Ja.
Und wenn dann halt auf dem Konto wieder schaust und sagst, boah, eigentlich Material nachbestellen müsstest jetzt schon, weil es dauert ja doch noch mal einen Monat, bis es da ist, das Ganze wird angefertigt. Es sind so viele Sachen, die du einfach nicht parat hast, die sich dann einfach aufstapeln. Und wenn du die ganzen Aufgaben vor dir herschiebst, klar, hast du verloren.
Wird man dabei reich? Weil du hast ja Crowdfunding gesagt, in der ersten Woche schon 100.000, dann bist du jetzt reich?
Nee, bestimmt nicht. Also man nimmt sich aus der Firma auch nichts raus. Es ist einfach so, momentan lebt man für diese Firma.
Ja.
Und ich habe ein Gehalt, wo ich glaube, jeder andere sagen würde, spinnt dafür, das gehe ich ja nicht mal im Fenster putzen oder irgendwie was. Ja. Aber es reicht, um zum Überleben. Und nachdem ich jetzt momentan eigentlich
nur in dieser Firma bin. Du brauchst auch keine Wohnung.
Genau, ich bräuchte keine Wohnung. Ich habe zwar noch eine Wohnung, aber ja, man schläft hin und wieder in der Firma. Und man, mein Gott, man ist in der Firma, man ist nur in dieser Firma. Mhm. Das ist aber nicht das, wo ich eigentlich hin möchte.
Mhm. Aber möchtest du da auch wieder raus? Oder sagst du, die kannst du zwischen Arbeit und Privat gar nicht so trennen? Und was sagt denn das noch vorhandene Privatleben? Sagen, teilen die Begeisterung auch so?
Na, es verkümmert alles. Es ist, also das ist so der Preis. Ist bei mir ist das genau, das ist der Preis, wo du sagst, schnelles Wachstum und vielleicht ein ganz guter Start in sowas. Aber im Endeffekt, es bleibt keine Zeit mehr für Privatleben übrig.
Habt ihr Partnerhändler oder gibt es
was? Wir haben mittlerweile ein halbwegs gutes Netzwerk von Händlern. Also ja, eigentlich sind es jetzt wirklich auch Händler, die als Partner auftreten, die ja, eben dann für uns auch den Service machen, egal ob der Kunde jetzt direkt bei uns gekauft hat oder bei dem Händler gekauft hat. Mhm. Einfach Anlaufstellen, dass wenn es jetzt ein Problem gibt bei der Montage, dass man einfach in der Nähe irgendwie einen Experten hat, der sagen kann, du pass auf, ist ganz einfach, die Schraube musst du noch anziehen und fertig.
Ja, ja. Das heißt, ich gehe auf eure Homepage und kann dann gucken, wo ein Händler in meiner Nähe ist.
Genau.
Oder ich bestelle direkt bei euch, wenn ich sage, das schaffe ich alleine.
Natürlich, also die meisten bestellen auch noch bei uns 1:1 und sagen, ich mache die Montage selber.
Ja.
Es gibt bloß immer wieder, also wir haben mittlerweile fast genauso viele Leute im Support, wie jetzt letzten Endes für Einkauf, Produktion und dann ja, die Qualitätskontrolle. Das Problem ist ganz einfach, wir sind noch ein sehr junges Unternehmen, ich möchte es immer wieder betonen und deswegen auch diese entschuldigende Art, wo ich jetzt sage, wir haben noch nicht alles perfekt für jedes Rad ja, vorbereitet. Ja. Es gibt immer wieder Sonderfälle, deswegen ist auch kein Problem, wenn jemand mal eine E-Mail schreibt, aber dann halt immer bitte gerne gleich mit Bild und wo man halt auf das Problem eingehen kann. Wir helfen jedem, also ich glaube, wir haben wirklich einen super Support mittlerweile
ja,
und wir werden natürlich auch schauen, dass wir es in Zukunft noch verbessern. Bloß wenn das alles nichts hilft, haben wir eben auch einen Partner
ja,
und das Netzwerk ist mittlerweile auch in Deutschland so gut aufgebaut, dass ich sage, es braucht jetzt keiner mehr 3 Stunden irgendwo hinfahren, damit er irgendwie Hilfe bekommt.
Also mein Fazit ist, ich bin ja ein ganz großer Fahrradfreund, das weiß man ja auch, wenn man mit mir zu tun hat, dass ich Fahrräder mag, weil Fahrräder sind fantastische Verkehrsmittel. Es gibt kein Verkehrsmittel, was so viel transportieren kann und dabei selbst so leicht ist. Ja. Wenn man sich überlegt, ne? Motorräder, was die schon wiegen und was die transportieren können. Und ein Fahrrad kann man ja heute locker eins haben, was 10 Kilo und weniger wiegt. Das kostet jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Das war früher. Und das, dann kann es mindestens, also 50, 60 Kilo wiegt, ist so die Durchschnittsgewicht, was da drauf ist. Ist gar kein Problem. Und mehr. Mhm. Und wenn man das damit pimpt und dadurch richtig schnell bekommt und wieder mehr fährt, lohnt sich das. Also ich würde häufiger motorisierte Fahrzeuge stehen lassen, weil ich damit sehr schnell bin, kein Nummernschild habe und in der Stadt gucken kann, es gibt Verkehrsregeln und es gibt Empfehlungen, will ich mal sagen.
Genau. Ja?
Wer kauft das Produkt?
Wenn ich das immer so genau wüsste. Ja. Also die Leute, die tatsächlich bei uns vor Ort sind, sind sehr häufig, sage ich mal, Männer,
ja,
die trotzdem sagen, ich kaufe das Produkt für die Frau. Tatsächlich, okay. Okay. Ja.
Also die wollen ein bisschen sportlich unterwegs sein, wollen es aber nicht zugeben, dass es nicht mehr reicht, weil der Schmerbauch da ist oder was?
Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin mir sogar relativ, nein, ich sage mal, häufig ist es wirklich so. Der Mann ist da, schaut sich das an, man sieht, er ist
begeistert.
Selber, genau. Er selber ist von der Technik begeistert und sagt dann aber, ich möchte das Produkt kaufen für meine Frau, damit wir wieder gemeinsam fahren.
Ja.
Und wir haben ja auch relativ viele Rennradfahrer, jetzt ich sage mal im gehobenen Alter, die ganz klar sagen, du pass auf, mein Neffe zum Beispiel oder mein Enkel oder irgendjemand, der will mit mir Fahrrad fahren, aber der ist halt einfach deutlich besser benannt. Und ich will nicht aufgeben, ich will
ja,
nicht.
Ja.
Aber der kann sich nicht ein E-Bike kaufen, das ist ja blödsam am Rennrad.
Ja.
Wir sind echt, ich sage jetzt mal, der einzige Hersteller, der es geschafft hat, eben sportliche Fahrräder mit E-Bike trotzdem den gleichen Charakter beizubehalten. Und das ist natürlich grandios. Also,
ihr habt auch einen Kunden, der braucht so etwas theoretisch für seinen Neffen, weil er ist 85, fährt jeden Tag noch 120 Kilometer am Stück und da könnte der Neffe nicht mehr. Das gibt's auch, ne? Ihr habt so einen ganz alten Kunden auch.
Das ist ja, wie gesagt, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, unser ältester Kunde, 84 Jahre, also ja, momentan führt er zumindest unsere Rangliste in der Hinsicht ja, an und ist trotzdem extrem aktiv auf dem Rennrad.
Ja.
Wie gesagt, er fährt mit einer Pulsuhr, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt nicht so mehr der Jüngste ja, ist. Ja. Und wenn der tatsächlich Unterstützung braucht, dann schaltet er den Antrieb mit dazu.
Also wenn die Pulsuhr sagt, der Puls ist jetzt ein bisschen schwierig, dann würde der vielleicht noch weiterfahren, aber er ist schlau und dann schaltet er zu, damit er auch noch den Stilfsäger auch hochfahren kann.
Genau, aus Gesundheitsgründen tatsächlich. Gell? Der will nicht aufhören zum Radfahren, finde ich super. Aber im Endeffekt kann er sich natürlich jetzt auch nicht mit einem Puls von 200 irgendeinen Berg aufquälen, bloß weil er sagt, ich will noch weiter Rennrad fahren. Mhm.
Wie fühlt sich das an, es getan zu haben und zu merken, okay, man ist nicht sofort untergegangen, man muss zwar noch ziemlich schwimmen, aber das Ufer da drüben kann man jetzt schon langsam erkennen. Wie ist es?
Toll. Also ich muss ehrlich sagen, wäre das nicht der Fall, dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder weg.
Mhm. Kannst du das empfehlen?
Ja.
Oder wie muss man sein? Oder von wem rätst du ab, das zu tun?
Boah, ich glaube, ich würde niemanden davon abraten. Und ich glaube, wir Menschen sind alle irgendwie so ein bisschen gleich. Es ist eine unglaublich tolle Bestätigung, wenn man sieht, allein jetzt so wie bei euch. Ihr habt ja, angerufen und gesagt, hey, wir würden vorbeikommen, wir kommen von Berlin, wir ja, machen da eben einen Beitrag über
ja,
dich. Gell?
Ja.
Da kriegst du jedes Mal schon so ein bisschen, ich sage mal, einen Adrenalinschub, wo du denkst, boah, sage mal, ich bin eigentlich nur so ein kleiner
ja,
Pfuscher gewesen oder irgendwie was und mittlerweile
trägt das so Profi. Also du hast eine professionelle Ausbildung gemacht, ne?
Gut. Das Produkt an sich ist in meinen Augen tatsächlich jetzt vom technischen Standpunkt nicht so die Riesenherausforderung gewesen. Ja. Aber diesen ganzen Weg drumherum, dass man jetzt mal so weit ist, dass wir sagen, wir zwei sitzen jetzt hier auf der Bank und unterhalten uns, das ist toll. Also diesen Pioniergeist dann weiterzutragen bis zum Erfolg, das ist unglaublich. Und ich glaube, das kann man jetzt auch keiner mehr nehmen, selbst wenn alles den Bach runtergehen wird, weil der Asiate in 3 Monaten jetzt irgendwas auf, keine Ahnung, Alibaba anbietet, was genau gleich ausschaut.
Ja. Du sagst ja, 5 Jahre kann man kaum planen, aber sagen wir mal 2 Jahre. Wo soll es in 2 Jahren, wo soll denn GP Motion, wo soll die denn stehen?
Ich möchte mich mehr dahin entwickeln, dass wir sagen, wir sind im Bereich Dienstleistung dann unterwegs, wo wir wirklich den Support bieten, wo wir sagen, wir machen zwar noch das Assembly und wir machen natürlich alle Garantiefälle und sowas bei uns, aber die Produktionsbereiche, das merkt man auch jetzt schon stark, kann man immer weiter auslagern. Dafür gibt es einfach Experten, die wissen ganz genau, wie muss so eine Batterie aufgebaut sein. Ja. Wir haben jetzt schon total gute Protokolle, wir haben eine TÜV-Zertifizierung für verschiedene Muster schon. Es ist eigentlich schon so weit
also der Weg. Also Entwickler, wieder zurück zum Entwickler möchtest du werden, zum Tüftler, zum Schrauber.
Ich selber Prototypen, auf jeden Fall.
Genau. Okay.
Und mit der Firma ganz generell auch von der Struktur weniger jetzt bei uns mit 20 Mitarbeitern da in der Linie die ganze Zeit Fertigung zu machen. Ja. Das ist gut, weil man sagen kann, okay, ich habe alles im Haus, made in Austria, ist ein tolles Statement an sich, aber es bringt dem Kunden im Endeffekt wenig. Es gibt viele Bereiche, Kabelkonfektionierung, alles Mögliche, was jetzt eben auch in anderen Bereichen gang und gäbe ist, dass man sagt, man geht da eben zum Beispiel in den asiatischen Raum und da werden wir uns, denke ich mal, schon hinorientieren müssen, einfach weil der Konkurrenzkampf natürlich auch da ist. Wir haben jetzt schon Nachahmer.
Ja. Wie wichtig ist es für dich, dass da, wo du fertigst, dass dort die Produktionsbedingungen für die Menschen okay sind?
Ja, total wichtig.
Das ist, aber kannst du das durchschauen? Hast du darauf Einfluss? Du sagst, wir sind jetzt günstiger wegen der Konkurrenz, aber leider ist das total neoliberal und die Menschen dort werden total ausgebeutet. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, ich habe jetzt so viel Last, wie ist, wie gehst du damit um? Das gibt darüber macht man sich ja auch Gedanken.
Darüber macht man sich natürlich
Gedanken. Es gibt Leute, die sich keine Gedanken machen, aber ich gehe davon aus, du als Pionier möchtest, wir reden hier immer auch von Fingerprint und Öko, da sagt man ja, ich versuche umweltgerecht zu Fahrrad zu fahren, aber die Menschenrechte irgendwo in Asien sind mir egal, das passt ja auch nicht. Nee, wie gehst du damit um?
So gut es geht, versuchen wir Transparenz zu schaffen. Aber es ist natürlich so, wie du sagst, es ist schon immer ein bisschen schwierig. Ja. Letztlich wird natürlich der Preis natürlich auch durch die, ich sage jetzt mal, Lohnnebenkosten irgendwo gerechtfertigt.
Ja.
Und Italien selber hat allein schon von Nord-Süd ein Riesengefälle.
Ja.
Und da ist es natürlich jetzt als Außenstehender immer ein bisschen schwierig, wirklich in die Firma reinzugucken, wo man halt sagt, okay, ich lasse bei euch fertigen.
Ja.
Ihr habt mir diesen Preis als Angebot letztlich gemacht. Ja. Mhm. Und ich sehe vielleicht im Nachhinein, wie diese Preispolitik letzten Endes auch von der Firma selbst realisiert werden kann.
Mhm.
Aber wir haben schon ein großes Augenmerk darauf, dass wir sagen, es ist alles Qualitätsware und Qualität kriegst du bloß von motivierten Mitarbeitern oder von Leuten, die auch gerne arbeiten.
Ja.
Ansonsten, wir haben, wie gesagt, viel Lehrgeld gezahlt für Sachen, wo ich immer gedacht habe, du, Hauptsache billig.
Ja.
Da gibt es 3 Hersteller, alle machen so komische Kabelkonfektionierung und wir haben alle 3 eigentlich wieder zurückgegeben und trotzdem hast du gesehen, das ist ein Obermurks, das ist nur Murks und das ist vielleicht noch akzeptabel, wenn ich sagen würde, okay, das Kabel kostet 1 Euro oder irgendwie was.
Aber also finde ich es wichtig als Ingenieur, dass das einfach eine hervorragende Technik ist. Es gibt ja auch keine Konkurrenten, sondern Mitbewerber, die etwas Ähnliches tun wie in der Schweiz. Gibt es ja einen Fahrradhersteller, sehr stark Elektrofahrzeuge, reine Elektrofahrzeuge gebaut, brauchen wir den Hersteller gar nicht nennen, der eben auf einem sehr hohen Niveau fertigt, wo man auch sagt, das ist etwas, man will nicht runtergehen. Also es ist der persönliche Ehrgeiz, den ich auch bei dir spüre, dass du sagst, es muss einfach auch spitze sein.
Absolut, ja. Geld an sich spielt nicht die große Rolle, aber diese Sicherheit, die Geld bietet, ist immer das Kriterium. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin ein bisschen ein Schisser. Man kann leicht zur Bank gehen und sich richtig Geld holen, dann hast du das Geld da. Das machen viele Leute machen das so.
Ja.
Und das ist für mich aber der falsche Weg. Ich möchte einfach immer in der Hinterhand haben, mit dem Geld, was ich jetzt vielleicht von der Bank hole, kann ich mir auch wieder mehr Geld letzten Endes holen, damit ich diese Sicherheit auch immer wieder habe.
Möchtest du aber letztendlich unabhängig werden von Geld von der Bank? Manchmal braucht man ja eine Anschubfinanzierung, weil man keine vermögenden Eltern hat oder keine Freunde, die einem das geben.
Natürlich, möchte ja auch jeder. Und in unserem Fall, wir haben nie eine Fremdfinanzierung bisher gebraucht.
Ja.
Wir haben uns aber auch ganz generell gegenüber Business Angeln oder anderen Investoren eigentlich immer sehr abwesend verhalten, weil wir halt gesagt haben, du, es geht auch ohne dich, es geht auch ohne dich.
Ja.
Ob das unbedingt der richtige Weg gewesen ist, muss ich jetzt im Nachhinein gestehen, würde ich als einen der kleinen Fehler vielleicht mit aufführen.
Mhm.
Aber man hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, es ist ja nicht bloß das Geld. Wenn du jetzt jemanden mit reinholst ins Boot, hast du noch jemanden, der mitredet. Eventuell werden dadurch Prozesse einfach langsamer.
Ja.
Und wir sind
oder aber das Unternehmen verändert seinen Charakter.
Das
verrät seinen Charakter. Könnte ja auch passieren.
Keine Frage, ja. Mhm.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank.
Danke.
Toi, 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 muss ich bei dem Unternehmen ja nicht sagen. Das geht ja voran. Und ich bin sehr gespannt, ob das, was ja auch dahinter steckt, nämlich Altbestand zu retten, da wieder benutzt wird.
Ja.
Ja? Ob das auch noch in anderen Bereichen gelingt, also bei alten Rollern zum Beispiel, ja, oder auch bei alten Motorrädern, bei alten Autos. Ich glaube, das ist ein Riesenmarkt, da die Leute dann wieder Freude an den alten Sachen haben, weil die, muss man halt ganz ehrlich sagen, solche Fahrräder sind schon cool. Aber wie hier mit Detail und Liebe zum Detail gearbeitet wird, ist natürlich
sagen wir. Also man kann beides machen. Man kann so eine Möhre oder so ein Hightech, man kann hier so ein schönes Fahrzeug pimpen, man kann auch eine Hightech-Möhre damit pimpen und dann man ist variabel. Dann viel Freude und
ich danke.
Das war ein Pionier, der in Österreich sein Glück versucht und der aber aus Bayern kommt. Aber Pioniere sind ja international unterwegs.
Jawohl. Danke dir.
Ich gehe mal raus. Nee, ich gehe jetzt noch eine Runde fahren. Das ist das, was ich mache. Na klar. Das ist hier die totale Killermöhre.
Die sieht nicht so aus. Die bringt Leistung.